Liebe Hörwesen, als wir diesen Podcast aufgenommen haben, war es der 22. Februar. Zwei Tage später begann ein furchtbarer Angriffskrieg in die Ukraine, geführt durch Russland. Zu diesem Zeitpunkt wussten wir nicht, was passieren wird. Wir haben geahnt, dass schlimme Dinge auf uns zukommen, aber niemand von uns hat damit gerechnet, wie schlimm es werden wird. Wir haben lange überlegt, ob wir diese Folge trotzdem veröffentlichen oder ob wir über ein anderes Thema sprechen, haben uns aber dafür entschieden, offensichtlich die Folge ganz normal zu schneiden, ganz normal zu veröffentlichen und auch tatsächlich eine Woche darauf die nächste Folge aufzunehmen, die unmittelbar anknüpft. Wir denken, dass es wichtig ist, das im Vorfeld zu sagen, damit auch ihr die Situation einordnen könnt. Und damit wechseln wir in den regulären Podcast. Viel Spaß beim Hören. Du, Max.
Ja, Juvi.
Was hast du als Kind gesammelt?
So eine ganze Menge, aber wesentlich waren es Pokémon-Karten. Ich hatte aber keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert hat.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von eurem absoluten Lieblingspodcast. Wir sind die Nerdflakes, 400 Kilometer entfernt von mir in diesem verrückten Internet sitzt der Max. Hallo Max.
Hallo.
Und ich bin die Juvi, die durchreden kann, ohne Luft zu holen und dadurch kleine Punkte vor die Augen kriegt.
Das ist immer noch sehr, sehr beeindruckend.
wir sind heute hier zusammengekommen, über ein sehr ernstes Thema zu sprechen. Ich habe keine Ahnung davon. Ich habe in der Grundschule mal Beverly Hills 90210 Sammelkarten gesammelt. Das war voll in. Ich hatte so einen meterhohen Stapel. Und ich habe mal Magic gespielt, so vor 10, 15 Jahren.
Ja, das Spiel gibt es immer noch. Magic ist eins der Sammelkartenspiele. Ich glaube sogar eins der ersten richtigen Sammelkartenspiele.
Okay, aber Sammelkartenspiele ist auch tatsächlich unser Thema, oder?
Korrekt, korrekt.
Okay, das bedeutet, ich nehme mir jetzt meinen Tee und nippe daran und lehne mich zurück und ziehe den Mikrofonarm quasi mit mir mit, während ich entspannt die Füße hochlege. Und du erzählst mir vielleicht einfach mal, was sind denn diese Trading Card Games?
Trading Card Games. Also Trading Cards sind eigentlich so Karten, die man untereinander mit irgendwie aus solchen Booster Packs bekommt oder irgendwo kaufen kann, einzeln. Und die man einfach sammelt. Games, das Zusätzliche, sind dann eben Spiele, die darauf basieren. Also, wo man anfängt, sich irgendwelche sogenannten Decks zusammenzubauen, um damit was Besonderes umsetzen zu können. Spielmechanik, die das Spiel eben vorgibt. Und sei es nur für irgendwelche Quartettspiele. Also, da gibt's das durchaus auch. So für Sportler gab es das, glaube ich, eine Weile.
Quartettspiele, die man sammelt? Krass.
Ja, und das ist so die grobe Basis. Natürlich unterscheiden die Spiele sich massiv untereinander, außer dass es Karten sind.
Für die Menschen, die keine Ahnung haben, also für mich. Die Magic-Spiele, da hatte ich so eine Starterbox. Die Würfel daraus verwende ich heute immer noch in der Pen-Paper-Runde. Das ist der große grüne und der große weiße. Der geneigte Zuhörer und die geneigte Zuhörerin können auf Instagram Fotos davon sehen. Ich hoffe, ich vergesse das nicht, bis die Folge live geht. Aber ich schreibe es mir.
Ich erinnere dich dran. Auf.
Danke. Beim Schneiden werde ich es auch hören und mache mir dann so einen Zettel. Die Würfel habe ich immer noch, weil die sind super. Ich habe selten Würfel gehabt, die so viele W20 zeigen. Und das ist natürlich bei den Systemen, die wir spielen, ganz grandios. Aber ehrlich gesagt erinnere ich mich nicht mehr an viel mehr.
Okay, die 20-seitigen Würfel sind gerade bei Magic sehr praktisch, weil sie die Lebenspunkte des Spielers anzeigen. Der Spielerin. Da ist es halt sehr praktisch, weil du spielst mit zwei. Jeder Spieler oder jede Spielerin ist ein Zauberer oder ein sogenannter Planeswalker, wie sie es mittlerweile nennen, die sich mit Zaubersprüchen Monster oder Zauber, also selber Zaubersprüche, die auf diesen Karten drauf sind, gegenseitig versuchen, Platz zu machen. So ganz banal gesagt. Also die Lebenspunkte auf null reduzieren oder dafür sorgen, dass der Gegner keine Karten mehr ziehen kann, weil der Stapel halt leer ist, das Deck eben. es gibt viele Möglichkeiten, das zu verursachen. Mhm. Deswegen ist sind diese W20, die du gerade angemerkt hast, ein schönes Souvenir aus den Starterboxen oder Promo-Kisten. Wie zum Beispiel eine, die ich bei mir schon
habe. Habe ich auf der Spielemesse in Essen 2009 oder 2010 gekauft. Ich glaube aber tatsächlich eher 2009.
Mhm. Da war das Spiel auch schon ein bisschen was älter.
Magic ist von. Da war ich auch schon ein bisschen was älter, Max.
Das ist jetzt. Das war nicht der ausschlaggebende Faktor dabei.
Ich weiß, aber ich werde das bis zum Sommer in jeder Folge erwähnen. Ich werde immer den einen Punkt finden, wo ich behaupte, dass du Salz in die Wunde gestreut hast. Und wenn du dann im September Geburtstag hast und alt wirst, Max, du wirst dann alt, dann gebe ich Ruhe.
Ich glaube, ich werde damit gut klarkommen.
Du weißt, ich liebe dir wirklich, aber da musst du jetzt durch.
Das ist vollkommen okay. Ach ja, diese Boxen, ja, von 2009 oder 10 oder sowas. Mhm. Ja, das ist quasi so ein Grundstock, um quasi ein spielbereites Deck zu haben, um sich mit einem Gegenspieler,
auseinanderzusetzen. Also quasi, wenn Herr Juvi und ich mal keine Puzzle mehr haben und langweilig in der Küche rumsitzen und Netflix durchgeguckt haben, was nie passieren wird. Aber wenn das der Fall wäre und auch auf Disney Plus keine neue Marvel-Serie kommt, dann könnten wir uns so ein Beginner-Deck kaufen, könnten uns an den Tisch setzen und ich könnte mich von Herrn Juvi abziehen lassen, weil er ist echt gut bei sowas.
Ja, es ist möglich, richtig.
Danke für deine diplomatischen Worte.
Ja, nun.
Aber dafür sind die gedacht. Also damit gehe ich jetzt nicht auf ein Magic-Turnier, außer ich will die mitleidigen Blicke der 16-, 17-Jährigen haben, die da mit ihren vermutlich mehrere hundert Euro wertvollen Decks, wertseienden Decks, wie nennt man das dann?
Ich glaube, wertseiende Decks ist korrekt. Ja, ja.
Okay, wertseiende Decks sitzen und ja, sich freuen, dass sie Punkte bei mir abräumen können.
Also es gibt, glaube ich, sogar Turnierformate, wo man so fertige Decks nimmt. Das gibt es durchaus, glaube ich. Aber nein, um deine Frage zu beantworten, nein, das wäre nicht sinnvoll, sich mit einem fertigen Deck so in so ein Turnier zu schmeißen. Da kommt man meistens nicht so weit. Aber die funktionieren fürs grundlegende Spiel funktionieren sie halt gut, um grundsätzlich ein Verständnis für diese jeweiligen Mechaniken des Spiels zu bekommen oder das Grundspiel selbst zu verstehen. Mhm. Also gerade beispielsweise Magic oder nehmen wir auch mal noch Yu-Gi-Oh! Und was hätten wir noch? Duel Masters. Das ist, komme ich gleich nochmal drauf zu, was es ist. Da hast du Grundregeln für das Spiel, also beispielsweise welche Handkartenzahl man zum Start zieht und was in bestimmt welchen Reihenfolgen passiert, wenn du dran bist. Also wann du von deinem Kartenstapel ziehen darfst und so solche Scherze. Das ist so der Standard. Und auf den Karten selbst steht dann nochmal drauf, was du dann zusätzlich dazu machst oder was es dir ermöglicht, von den Grundregeln zu umgehen. Also beispielsweise bei Magic hast du, glaube ich, eine Grundhandkartengrenze von 8 Karten und danach darüber hinaus musst du dann überlegen, was du dann von der Hand abwirfst.
Das bedeutet, dass ich habe aber nicht nur, also ich habe einen ganzen Stapel Karten, habe dann jetzt zum Beispiel bei Magic 8 Karten in der Hand, mit denen ich aktiv etwas tun darf und wenn ich eine Karte ablege, kann ich eine neue Karte ziehen.
Nicht direkt danach, sondern also erst, wenn du wieder dran bist.
Oh, ja, okay, aber ich habe immer am Anfang meines Zuges 8 Karten auf der Hand.
Nein, du kannst vorher alle ausgespielt haben und ziehst eigentlich nur eine. Also bei Magic ist das so.
Ah, okay, das heißt, wenn ich jetzt irgendwie eine coole Combo auf der Hand habe und mach bam, 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 bam
genau.
Und der Gegner guckt auf mein Deck und lacht mich aus, weil ich nur noch eine nachziehen darf und irgendwie mir das auch nichts bringt, weil ich dann gleich tot bin oder so.
Ja, ja, sowas habe ich auch häufig erlebt, ja. Ja, ja, ich habe ein ganzes Deck, was darauf basiert, andere Leute das machen lassen zu müssen. Das ist ganz furchtbar.
Es gibt einen hervorragenden Science-Fiction-Autor, der heißt Uwe Post, der wirklich ganz, ganz, ganz großartige Geschichten und Bücher schreibt. Und der hat mir Magic-Spielen beigebracht. Und so eine Szene hatte ich mit ihm halt. Also der hat ganz auch ganz verrückte Karten gehabt. Und ja, das war wirklich so die Situation. So, ne? Er hat mir halt alles erklärt und dann haben wir das erste Spiel gespielt, wo ich auf mich selber gestellt war. Und ich weiß noch, dieses Gefühl, das ich hatte, weil ich mich voll gefreut habe, dass ich so viele Karten quasi abgeschossen habe. Und dann habe ich seinen mitleidigen Blick gesehen und wusste, das war nicht so klug, was ich gerade gemacht habe. Ja.
Das war super. Ja, die Stärke bei Magic liegt halt daran, eine Strategie zurechtzulegen, was dir erlaubt, das zu nutzen, was du da eben dir zusammengebaut hast. Mhm. Zu jeder Zeit. Oder möglichst zeitnah das umzusetzen. Mhm. Also beispielsweise sogar dafür zu sorgen, dass Karten, die eigentlich kaputt wären, also für das Spiel kaputt wären, dass du sie aus dem Ablagestapel wieder rausspielen dürftest. Oder dass du quasi dein ganzes Deck zur Verfügung hast, anstatt nur die 7 Karten, die du auf der Hand hast, wenn du die spielen möchtest. Mhm. Also das ist so eine, wie vergleicht man das am besten? Du hast unfassbar viele Möglichkeiten, dein das Spiel zu bestimmen für dich. Und eben deinen Gegner, in dem Fall ja, zu besiegen. Mhm. Oder auch halt nicht und dabei kläglich zu verlieren. Weil irgendein Blauspieler die ganze Zeit wieder dazwischen schmeißt mit, nö, darfst du nicht und das jetzt auch nicht und das jetzt auch nicht. Ah!
Was ich bei Magic voll schön fand, war, dass die Karten vom Design her, also die Bilder, wirklich künstlerisch ganz toll sind.
Ja, das haben sie beibehalten bis heute.
Haben sie das beibehalten?
Ja, die sind noch faszinierender geworden.
Okay.
Man muss nicht jeden Stil mögen, den sie für die neuen Editionen verwendet haben. Also da kommen regelmäßig neue Themenblöcke raus. Es gab zum Beispiel vor kurzem eine Dungeons & Dragons Edition. Liegt daran, dass es der gleiche Verlag ist und sie das bei den Welt zusammengeschmissen haben. Sehr cool.
Okay, geht gleich wieder. Aber wo kriege ich die her?
Eigentlich bei jedem Kartenhändler deines Vertrauens.
Ich habe einen Kartenhändler meines Vertrauens. Max, ich habe einen Schuhhändler meines Vertrauens, ich habe einen Taschenhändler meines Vertrauens, ich habe einen Klamottendealer meines Vertrauens. Ich wusste nicht, dass ich auch einen Kartendealer meines Vertrauens habe, aber okay.
Das kriegen wir schon noch hin.
Den Schuhhändler meines Vertrauens muss ich auch mal wieder besuchen. Hinterher ruft er mich an und fragt, was los ist.
Und normalerweise sind diese... Entschuldigung, das ist eine gute Frage. Vielleicht fragt er dann, ob er dann mit einsteigen soll bei den Karten. Schuhe und Karten, interessantes Angebot. Also normalerweise sind das halt so Fantasy-Settings, die sie gewählt haben. Also so Richtung Herr der Ringe mit wesentlich mehr Elfen und komischen Fantasievölkern. Mhm. Und für die aktuelle Edition haben sie sich an eine ganz alte Edition rangewagt. Die ist von 2004 oder so gewesen. Also eine Welt, die sie benutzt haben dafür. Und haben sie 1400 Jahre in die Zukunft versetzt und dadurch ein Cyberpunk-Fantasy-Setting draus gemacht. Und das ist extrem schick geworden.
Ich gucke gerade sehr geflasht, deswegen bin ich so still.
Es ist extrem hübsch geworden. Es ist halt, also die haben so ein Fantasy-Japan genommen und das eben dann eben in so ein Cyberpunk-Setting versetzt. Also das, was man so aus Blade Runner oder so kennt. Mhm. Nur halt mit Fantasy-Völkern. Also irgendwelche Ogre-Samurai oder Ogre-Ninjas, Ninja-Ratten. Da ist alles mögliche. Aber auch so komische Gundam-Kampfanzüge oder sowas. Alles ist dabei. Und es ist faszinierend, wie gut sich das in den typischen Stil eingepflegt hat.
Hat das einen Namen? Also wenn der geneigte Hörer, es wird vielleicht den einen oder anderen geben, der Magic spielen möchte oder mal gespielt hat und vielleicht auch an D&D interessiert ist und ich frag für eine Freundin.
Das aktuelle Set heißt Kamigawa Neon Dynasty. Oder Neon Dynasty.
Okay.
Ich glaube, ich zeige auch gerne mal ein paar Karten, die ich davon habe. Ich war da letztens nämlich mit einem guten Freund, dem Moritz, dem Mo. Hi, liebe Grüße an dieser Stelle.
Grüße und Liebe an den Moritz.
Waren wir gemeinsam auf einem sogenannten Pre-Release-Turnier, also vor dem vor der Veröffentlichung. Also
ja, ich weiß, Regulern. Deswegen musste ich mit Marvin und Anna alleine The Forest spielen.
Oh.
Weil du einfach ein Date samstagsabends hattest. Max, was bist du für ein Nerd? Du darfst keine Dates haben. Also nicht so coole Sachen. Das geht also nicht.
Es waren übrigens Max und Moritz in einem Team, nur so nebenbei. Sorry,
den lassen wir sacken, den lassen wir sacken, der ist gut. Okay, erzähl mal, wie war der Pre-Release? Und erzähl mal aus dem Nähkästchen, nimm unsere Hörwesen doch einfach mal mit, was du so als großer und bekannter Podcaster samstagsabends machst, wenn du zu so einem Magic-Pre-Event eingeladen bist.
Vorher was essen. Weil das geht schon ein paar Stündchen. Das
ist klug, weil die Häppchen da sind klein und
ja, das geht nämlich schon ein paar Stündchen, so ein Event, weil es war ein sogenanntes Draft-Event. Also das heißt, man zieht aus diesen Booster-Packs, das sind halt eine zufällige Sammlung an Karten drin, mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit bestimmte Sachen drin, also irgendwas Selteneres und ganz viele einfache Karten. Aus denen man sich dann gemeinsam, beziehungsweise aus diesen 6 Stück muss man sich dann ein Deck zusammenstellen, das man dann eben in diesem Turnier mit einsetzt. Und das besondere Format, was wir da gespielt haben, das nennt sich Two-Headed Giant, also zweiköpfiger Riese, wo man eben zusammen jeder diese 6 Booster hat, die schmeißt man dann zusammen, also zu 12, und kann sich dann aus dem Kartenpool gemeinsam bedienen und daraus was Tolles basteln an Decks. Das Konzept ist eigentlich echt schön. Wenn man einfach nur hingeht und sich nicht vorher massiv eingelesen hat, was denn jetzt alles vorkommt, sondern sich ein bisschen überraschen lässt. Und kann dann halt mal ausprobieren, was sind so für lustige Möglichkeiten diese neue Edition bietet oder was man an alten Mechaniken, die man schon kennt, mit den neuen Sachen umsetzen kann. Dafür hat man so ungefähr 1,5 Stunde Zeit, um diese Decks dann zu bauen. Das braucht man auch wirklich, man muss erstmal gucken, was überhaupt drin ist. Und nicht nur davon abgelenkt sein, wie hübsch die Karten tatsächlich geworden sind. Und dann hat man, je nachdem wie viele Teams da sind, werden eben Runden gespielt, die ungefähr in dem Format, glaube ich, 1 Stunde lang waren. Das heißt, man ist schon einen Abend damit wirklich beschäftigt. Wir hatten bloß 3 Runden. Das heißt, wir waren nach 4 Stunden durch.
Gab es dann die Karten auch tatsächlich als, ich nenne das immer Giveaway?
Genau, also die Karten, die man als Booster gekauft hatte, also man hat einen ein Eintrittsgeld, dass man eben schon 6 dieser Booster, die man halt auspackt für das Spiel und eine Kartenbox, wo die halt drin sind und Würfel für die jeweilige Edition, kostenlos dazu bekommt, also nicht kostenlos, den man halt dafür, für die 30 Euro bekommt. Und dann für das Turnier spielen kann. Und wenn man sich halt gut platziert, kriegt man im Normalfall halt auch nochmal Booster-Packs dazu.
Also die sind dann quasi das Preisgeld.
Genau.
Für aber die Plätze 1 bis X.
Genau.
Oder 2 bis X oder so, keine Ahnung. Ja.
Genau, also man kommt relativ gut weg. Selbst wenn man das nicht hat, ist der Preis dafür okay. Also man kann früher reingucken in die Edition und sie auch direkt bespielen und hat die Karten auch direkt zur Hand.
Und du hast einen spaßigen Abend.
Kino und genau, du hast halt ganz genau, du hast halt einen echt spaßigen Abend. Und dann hast du eben, ja, die Partien sind die Partien, die sich da so abbilden. Und das macht echt Spaß. Also, wenn man sich da einfach mal so letztendlich 4 Stunden oder 4,5 Stunden am Stück da die Gegend mit mehreren, also einen Raum voller Nerds befindet, die alle gemeinsam dieses Spiel spielen. Das ist schon echt cool. Also natürlich gibt es auch Leute, die sehr kompetitiv sind und unbedingt gewinnen wollen, aber der Großteil ist halt eher so drauf, dass sie einfach spielen wollen. Das ist sehr angenehm, weil man halt klar natürlich guckt, dass man dem Gegner platt machen kann, weil man ja gewinnen möchte, aber eben auf einer sehr lockeren Ebene spielen kann und eben schauen kann, was diese neue Edition, diese neuen Regelelemente bringen können. Das Turnierformat hat aber leider auch Schwächen.
Ja gut, aber das haben viele Sachen. Aber das klingt ja erstmal total schön. Und
auf jeden Fall.
Ich möchte eigentlich gar nichts über die Schwächen hören. Ich bin gerade in so einer total glücklichen, Raum voller Nerds-Welt.
Das ist auch im Wesentlichen.
Wenn du also. Also die Karten, egal über welches Spiel wir sprechen, wir spielen ja jetzt, also jetzt reden wir sehr intensiv über Magic, ja. Weil es, glaube ich, auch eines der bekanntesten ist, wobei natürlich durch Anime-Serien und so weiter da ganz viele, war das Yu-Gi-Oh?
Genau, Yu-Gi-Oh! Und Duel Masters sind die bekanntesten Spiele, die da so rauskamen.
Genau, aber wenn du dir jetzt überlegst nach dieser Folge, du hörst dir zu und denkst, boah, das muss ich spielen. Wie gehst du daran? Also bleiben wir jetzt mal bei Magic, weil es vielleicht am einfachsten ist und wir da jetzt viel drüber geredet haben. Wie tust du das? Was machst du da?
Also es gibt häufig so Nerdläden, also irgendwelche Comicläden meistens oder Rollenspielläden, die sogenannte Friday Night Magics anbieten. Kurz FNM. Mhm. Und da verkaufen die in dem Laden natürlich auch die Karten, klar. Aber wenn man einfach nur mal ausprobieren will, kann man häufig sich einfach mit den Leuten in so einem Laden zusammensetzen und fragen, hey, wann ist die nächste Friday Night Magic oder was weiß ich, oder das nächste Turnier? Und mal fragen, ob man vielleicht einfach mal mit einsteigen kann. Mhm. Ob man da die Gelegenheit hat oder es beigebracht bekommen kann. Mhm. Das geht meistens ganz gut. Oder man hat einen Freund und hat jemanden im Freundeskreis, der ihm sagt, komm, lass mal zusammen, lass uns mal ein bisschen basteln an so einem Deck und lass uns einfach mal ein bisschen spielen. Geht natürlich auch.
Mhm. Und wie machst du dann, also du hast dann jetzt jemanden, du hast jetzt einen Max, der sagt so, hey, kein Problem, wir basteln so ein Deck zusammen. Mhm. Und jetzt hast du, wie viele Karten schleppe ich da jetzt zu dir? Komme ich jetzt mit 1000 Karten an und du stellst mir jetzt ein 20er-Deck zusammen? Also wie ist da so ein Verhältnis? Weil die Karten kosten ja auch in diesen Sets Geld. Und wenn ich mich noch an meine Beverly Hills 90-210-Zeit erinnere, sind da auch immer Doppelte mit bei. Ich glaube, ich hatte, also wenn ich sage, ich hatte einen ungefähr 1,50 Meter hohen Stapel an Karten, meine ich das wirklich ernst?
Ja, das glaube ich. Ist keine Untertreibung. Also so ein Deck, so spieltypisch wären es 60 Karten, die man zusammenkriegen muss. Und da sind Doppelungen völlig in Ordnung. Mhm. Also im Normalfall darf man eine Karte bis zu 4-mal drin haben. Ein paar besondere Karten, die man für das Spiel halt braucht. Also diese Energie darstellen. Die darfst du deutlich mehr drin haben. Mhm. Und dann eben entsprechend Zauberkarten, Monsterkarten, irgendwie sonst was.
Ist das bei allen Decks ähnlich? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit Yu-Gi-Oh! Oder sowas spielen möchte oder wenn ich Pokémon also Magic, als Kartenspiel spielen will?
Das Magic hat sich so auf eine 60er Anzahl eingepegelt. Mhm. Die Mechaniken passen auch ganz gut auf so 60 Karten zusammen, aber auch weniger gehen. Also so 40 Karten ist so das Turnierdeck zum Beispiel. Also das, was wir jetzt hatten.
Wie viele Booster brauche ich da?
Um was Sinnvolles zusammenzukriegen, sind es ungefähr 6. Also da bist du bei ungefähr 30 Euro dabei.
Ich wollte gerade fragen, wie wir, also das war jetzt so die nächste Frage.
Das ist ziemlich genau der Preis für dieses Pre-Release. Also da bist du bei 30 Euro dabei. Cool. Natürlich kannst du auch ein sogenanntes fertiges Deck holen, die sogenannten Pre-Constructed. Da bist du auch, glaube ich, jetzt bei 20 Euro dabei. Und da musst du meistens noch, damit es gut funktioniert, 1-2 Booster gucken, dass du da noch ein bisschen was verbessern kannst. Mhm. Aber im Normalfall bist du ja so mit 20-30 Euro dabei, dass es gut zum Starten ist. Oder du gehst spielst das Ganze online bei Magic the Gathering Arena. Mhm. Das funktioniert erstmal kostenlos. Sagen wir mal so. Erstmal bedeutet in dem Falle, du kannst in diese Spiele massiv Geld reinstecken. Okay. Also das geht sowohl in Papierform, ne, dass man die Dinge halt physisch vor sich liegen hat, als auch in digitaler Form. Das geht bei allen davon.
Wenn du, wir haben ja jetzt gesagt, oder du hast ja jetzt erzählt, dass Magic so verschiedene Editionen hat. Kann man die mischen?
Innerhalb von Magic selbst? Ja, geht wunderbar.
Also das heißt, wenn ich jetzt die alten Karten irgendwo finden würde, was nicht passiert, weil ich sie verschenkt habe, aber ich würde sie irgendwie finden und ich könnte dann mir jetzt die Kamikaze-Karten kaufen. Ich habe keine Ahnung, was es mit Kami an.
Kamigawa.
Okay, danke.
Kein Problem.
Also ich kaufe mir die Kamigawa-Karten und dann kann ich dann quasi austauschen. Wenn ich dann mein 60er-Deck zusammen habe, mit dem ich quasi gegen dich spielen würde, könnte ich schauen, wenn ich dann irgendwie so eine voll coole, der Gegner ist sofort Todkarte habe, die kann ich dann von der neuen Edition nehmen. Und wenn ich dazwischen noch 5 andere Editionen hatte, dann habe ich halt einen ganzen Schuhkarton voller Karten. Und nur ein 60er-Deck, das ich mit mir rumschleppe, aber das ist dann immer mit hübschen Bildchen und aktualisierten Editionen.
Ganz genau, so funktioniert es im Prinzip bei mir auch.
Ach so, okay.
Ich habe eine Box voll mit Karten aus verschiedensten Jahrgängen. 2004, meine aktivste Zeit. Dann von 1996 einige, da hat mein Bruder es mir beigebracht, das Spiel. Weil er unbedingt einen Gegner braucht und ich habe es nicht verstanden, aber ist ja egal. Hauptsache, wir konnten spielen. Das hat dann meine Faszination dafür nachträglich geweckt. War sehr cool.
Okay.
Und halt aus, jetzt 2010 zwischendurch mal, dann 2011, 15 und 18 und 19 sind so meine aktuellsten Sachen jetzt. Also und jetzt von ganz kurz die neueste. Das ist halt einfach eine schöne Sache. Wenn man sich mit dem Spiel ein bisschen auskennt, ist zum Beispiel eine ganz tolle Sache, so ein sogenanntes Booster-Draft-Turnier zu machen. Da kauft man dieses sogenannte Displays. Das sind, glaube ich, lass mich jetzt nicht lügen, 50 Booster oder so drin.
Okay,
das ich bin jetzt aber nicht ganz sicher.
Ist dann aber wahrscheinlich nicht mehr nur 30 Euro, ne?
Nee, da bist du sogar, also wenn du das Booster, ich glaube, das Display kaufst, bist du bei 120 oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht genau. Ich habe die Displays noch nie geholt. Aber das ist ja auch dafür gedacht, dass du dann, also entweder natürlich willst du alle Karten aus der Edition haben oder fast alle. Ich glaube, da brauchst du 2 oder 3 Displays. Aber unabhängig davon, das ist ja eigentlich eher dafür gedacht, dass man dann im Privaten oder mit einer Gruppe von Freunden kleine Turniere abhalten kann. Also was Ähnliches wie ich jetzt mit Moritz gemacht habe. Da kann man das eben auch im Kleineren machen, also mit seinen Freunden sich eben dann vielleicht nicht unbedingt so ein Two-Headed Giant zu machen, sondern eben einzelnes Draft-Turnier zu machen. Dass man eben aus den frisch gezogenen Karten sich Decks zusammenstellt. Das ist sehr spannend. Das ist unglaublich interessant gewesen.
Das heißt also, ich könnte jetzt, wenn ich total bekloppt wäre, würde ich jetzt so ein Booster-Display?
Ja.
Booster-Display kaufen. Hätte dann genug Booster-Decks, um 4 Leute einzudecken.
Es sind sogar mehr, ja. Also okay. Ich glaube, wir waren es zu 10 zu dem Zeitpunkt. Das ging ganz gut.
Das heißt, ich sag dann einfach so, yo Max, setz dich in Zug, komm vorbei, vergiss deine FFP2-Maske nicht und den frischen Test.
Ja.
Und dann würde ich dir dann so ein Booster-Display hinhalten, du ziehst dann deine 3 Dinger raus und die anderen Menschen, die ich zusammengetrommelt habe, um sie...
Genau.
Gewinnen zu lassen, weil ich bin echt nicht gut in so Spielen. Die würden dann auch alle ziehen und dann würdest du aus diesen verpackten Dingern, die würdest du dann auspacken und aus diesen X-Karten stellst du dir dann dein Deck zusammen. Und es kann sein, dass du voll Glück hast und da ist die seltene Karte. Und ich habe gelesen, dass da Karten für hunderte Euro verkauft werden.
100 ist ja noch untertrieben. Da gibt es teilweise Karten, die sind uralt, also die sind aus den ersten Editionen, die kosten mehrere tausend Euro. Das ist unfassbar.
Ist das eine echte Geldanlage? Also ich meine die Frage jetzt irgendwie nicht blöd oder so, sondern es gibt ja Sachen, wo du Baseballkarten in den USA, die man wirklich in Safe legt und irgendwann wieder verkauft, wenn man Kohle braucht.
Also das ist eine schwierige Sache, weil also die historische Karte, von der ich spreche, ist der sogenannte Schwarze Lotus. Der ist auch spielmechanisch auch heute noch eine wahnsinnig starke Karte. Andere Karten haben nur einen ideellen Wert, weil sie alt und damals selten waren. Und mit heutigen sogenannten Reprints, also Neuauflagen, nicht mehr so selten sind.
Aber du spielst doch nicht mit einer Tausenden von Euro-Karte im Deck.
Ich glaube nicht, nee.
Ich meine...
Eher nicht. Die Decks, die so teuer sind, sind halt einfach meistens, weil sich besondere Spieler mit besonders guten Kombinationen aus diesen Karten besonders hervorgetan haben in irgendwelchen Turnieren. Okay. Und dadurch erhalten die meistens ihren Preis, weil sie in ihrer Edition halt besonders stark sind, diese Karten. Und diese Turniere finden auch selten so statt, dass sie alle Editionen beinhalten, weil das sind wirklich, wirklich viele. Sondern nur den letzten ich glaube, die letzte Grundedition, also die kommt jedes Jahr so eine Grundedition raus. Das war dieses Jahr eben diese Dungeons & Dragons Geschichte mit einem Satz von alten Karten, die halt neu aufgelegt werden. Und eben dann ja ein paar neue Einflüsse aus den neueren Blocks, die dann zwischendurch gelaufen sind. Und dann kommen halt so Themenblöcke, wo dann eben ein bisschen was Neues reingespült wird, wie eben jetzt dieses Kamigawa Neon Dynasty. Und das wird dann eben immer wieder neu aufgelegt. Und diese Turniere finden meistens mit den letzten Blöcken statt. Also, weiß nicht, zum Beispiel die Karten aus dem letzten Jahr kannst du bis in diesen Turnier jetzt mitspielen. Mhm. Und halt die Grundedition. Also alles, was in der Grundedition dabei ist, das auf jeden Fall. Okay. Oder du hast dann sogenannte, ich glaube, das Format heißt Wildformat oder Legacy oder sowas. Da ist dann alles möglich. Da kannst du dann aus der ersten Edition bis zur jetzt 23. oder so, kannst du alles mitnehmen. Mhm. Die sind aber eher, wie gesagt, eher selten. Weil aufwendig und echt schwierig zu handeln. Okay. Weil da gibt es Kombinationen, das wird ja immer schlimmer. Also es eskaliert ja immer mehr, wenn du alles zusammenschmeißt, gerade wenn du neue Mechanik mit einbringst. Mhm. Achso, um die Frage noch zu beantworten, das mit der Wertigkeit,
ja, genau,
ist ein bisschen schwankend. Kommt halt immer darauf an, wie aktuell man bleiben möchte und ob man die Karten dann entweder rechtlich abstößt. Dann kann man draußen noch was draus ziehen, wenn man meint, dass man das unbedingt machen will. Oder man fängt an, die historischen Karten, die wirklich, also sowohl einen spieltechnischen Wert als auch einfach einen historischen Wert in den grundsätzlichen Spiel gesehen sind, zu sammeln.
Okay.
Aber da liegt man auch wirklich Geld hin.
Du weißt aber im Endeffekt, wenn jetzt sowas wie das Kamigawa.
Ja.
Wenn das Kamigawa rauskommt, weißt du noch nicht, welche Karten da drin sich zu wertvollen Karten entwickeln, oder?
Man kann das grob erahnen vorher. Also man weiß vorher, was für Karten kommen werden. Mhm. Die Karten kann man alle vorher schon sehen. Dann wollen viele schon haben, damit sie irgendwelche Turniere vorher bestimmen können und sowas. Mhm. Also gerade so Profispieler, wenn die halt kompetitiv spielen. Ne? Du kannst nicht wissen, was in deinen Booster-Decks drin ist. Also in den Booster-Packs drin ist. Da ist, außer dass es mindestens eine seltene Karte ist und ich glaube eine 5 oder 6 normale oder sowas. Mhm. Also nur damit man so eine Einordnung hat, die Booster-Pack-Größen sind 15 Karten, die so ein bisschen durchgemischt sind.
Okay.
Während das bei anderen Spielen ein bisschen weniger sind. Ein bisschen ist gut.
Deutlich. Das heißt, wenn ich mir jetzt die die D&D-Set kaufe, dann lege ich da jetzt 30 Euro auf den Tisch, hab mein Starter-Set, hab mehr Karten, als ich brauche, setz mich dann mit dir hin, wir stellen dann ein Set zusammen, spielen dann gegeneinander und packen dann alle Karten wieder zusammen und jeder zieht seines Weges oder mischen die sich. Kann es mir passieren, dass ich Karten von mir verliere?
Wenn man nicht aufpasst, ja. Aber dann hat es
also erst eine Tollpatschigkeit zu tun. Wie beim Pen and Paper mit den Würfeln.
Genau, also die Sachen gehören trotzdem
dir. Ich glaube, ich habe einen Würfel von dir. Ja, ich weiß, Gas. Bring ich dem jetzt mit. Ich bin mir nicht sicher. Es kann auch sein, dass ich dem Spielleiter geklaut habe, aber das erzählen wir ihm dann nicht.
Wenn er das nicht vorher hört. Ja.
Was? Niemals.
Nein. Nee, also im Normalfall sind das schon alles deine Karten. Okay. Also die du dir selber geholt hast. Es kann mal sein, dass man da irgendwas dazwischen schiebt, ne? Also dass irgendwie merkt, warte mal, das war eigentlich gar nicht meine Karte.
Mhm. Muss ich im Juwi dann ein eigenes Bundle kaufen? Schon, ne?
Es wäre schon besser. Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt aktuell sogar, bin mir da gerade nicht sicher, das ist nur eine Vermutung. Also sie hat mal eine Zeit lang sogenannte Duell-Decks, da hat man die Decks, die waren spielbereit und man konnte sie sofort gegeneinander spielen und die kosteten, glaube ich, ach gut, okay, ist auch schon ein paar Jahre her, aber da kosteten die 16 Euro pro Deck.
Aber dann kann ich mir das nicht selber zusammenstellen.
Spielbereit heißt nicht, dass man nichts dran rumbasteln darf.
Okay.
Also mit 30 Euro ist man pro Nase dabei, relativ gut dabei, zumindest die besonderen Karten soweit zu haben. Das Einzige, was dann fehlt, sind sogenannte Länder, diese Geschichten, um die Energie zusammenzukriegen. Ha, legst du nochmal. Okay, um so eine grobe Einschätzung zu machen, wenn du mit 50 Euro bist du, glaube ich, ganz gut dabei, wenn du starten willst. Die Länderbox reicht auch für zwei Spieler. das reicht auf dick aus. Also 40 Euro ist, glaube ich, ein gute Start. Mhm. Wenn man es denn anfangen möchte. Ansonsten guckt es euch online an. Das funktioniert auch sehr gut. Das ist kostenlos, wenn man einfach nur mal reinschnuppern will und wissen will, wie funktioniert denn das Spiel eigentlich? Und das erklärt das einfach sehr gut. Das ist sehr hilfreich dabei. Also bevor man da tatsächlich Geld investiert, in physischer Form, um die Karten dann zu bekommen, ist das eine schöne Möglichkeit.
Das ist jetzt tatsächlich eher die Frage für den Podcast. Also ich habe es ja gespielt. Ich habe auch keine Ahnung, wer in meinem Umfeld außer dir an sowas Spaß hätte. Deswegen. Aber wir können echt gerne mal eine Runde spielen, wenn sich das ergibt. Mhm.
Mhm. Also super gerne.
Ja, ich muss dann nur eine 300 Gramm Tafel Schokolade mitnehmen, damit ich hinterher meinen Kummer da drin ertränken kann.
Ist das dann flüssige Schokolade?
Ja, okay. Also wir haben eigentlich so jetzt mal grob Trading Card Games.
Ja, es ist im Wesentlichen Magic heute gewesen.
Ja, ich weiß. Okay, wir haben also Magic auseinandergelegt. Ja, genau. Wir haben jetzt gar nicht über die Spielmechanik gesprochen, aber vielleicht heben wir das uns für einen Teil 2 auf.
Oh, super, gern.
Vielleicht machen wir dann einfach so ein Double Feature, dass wir Teil 2 dann wirklich in 14 Tagen machen. Mhm. Ne? Also, dass der Hörer dann jetzt die Hörwesen mit dieser Folge erstmal hören, was ist das überhaupt? Und in der nächsten Folge können wir dann vielleicht über Spielmechanik reden.
Oh, super,
was
super
hältst
gerne.
Du davon?
Das mache ich sehr gerne.
Liebe Hörwesen, was haltet ihr denn davon?
Genau, lass uns das wissen.
Genau, schreibt uns einfach. Ihr könnt uns über Twitter antweeten.
Das wäre @nerdflakes.
Genau, ihr könnt uns über Instagram auch mit Nachrichten beglücken. Auch @nerdflakes.
Ja, auch das wäre @nerdflakes.
Und natürlich könnt ihr uns auch auf dem total lamen postalischen Weg
schreiben. Postalisch.
Genau, so altmodisch irgendwie ein bisschen. Das wäre dann podcast.nerdflakes@gmail.com.
Oder ihr hinterlasst auf YouTube einen Kommentar unter den Videos. Am besten entsprechend unter dem gleichen, um den es geht.
Ja.
Was übrigens auch Nerdflakes wäre.
Genau. Und ihr könnt nach wie vor diesen Podcast auf Spotify und Apple Music bewerten. Also wenn ihr wollt, dann schenkt uns doch ein paar Sterne, Punkte, Bewertungsdinger. Wir würden uns da sehr drüber freuen.
Oh ja.
Max, was empfiehlst denn du?
Ich habe die ganze Zeit davon gesprochen. Spielt mal eine Runde Magic. Schaut es euch an, online.
Ich dachte, du empfiehlst jetzt dem Moritz.
Kann ich tun, aber...
Komm, ein flacher Witz pro Podcast muss sein, das geht nicht. Und
das ist aber fies, wir hatten schon 3.
Aber nicht von mir. Meine Witze waren bisher hervorragend.
Au. Ja, nee, tatsächlich spielt eine Runde Magic, wenn ihr könnt. Schaut es euch im Zweifel online an oder einfach auf Twitch, wenn ihr irgendwie mit der Magic spielt. Oder Yu-Gi-Oh! Oder irgendwie sowas. Da gibt's ganz viele coole Möglichkeiten.
Ja.
Am besten, bevor ihr Geld rausschmeißt und es hinter euch nicht gefällt.
Sehr schön. Das ist eine gute Empfehlung. Der schließe mich an. Und meine Empfehlung an dich, Max. Denk dran, lass dich nicht von Zombies beißen. Weiche ihnen aus, wie bisher, wie gehabt, im Zickzack.
Ich habe mal eine Spirale gelaufen. Das hat auch funktioniert. War sehr verwirrend für den Zombie.
Cool. Ich mag deinen kreativen Einsatz im Überlebenskampf. Das gefällt mir. Ja, dann, Max, ich würde sagen, ne, schönen Abend noch.
Gleichfalls.
Und mach nicht mehr zu lange, ist schon spät. Ne? Kleine Maxis müssen früh ins Bett.
Ich erinnere mich. Ich habe übrigens immer noch die Förmchen vom letzten Mal nicht gefunden.
Was?
Die sind immer noch verschollen.
Oh,
ich
nein.
Weiß nicht.
Ist Magic eigentlich ein Sandbox-Game?
Wenn man es in den Sandkasten schmeißt, ja.
Okay. Ja. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir treffen uns online im Forest und kann man eigentlich auch online gegeneinander spielen?
Ja.
Dann lass uns doch einfach mal eine Online-Runde Magic zocken. Das geht schneller, als bis wir diese
ganz genau
ewige Distanz zwischen den Welten überbrückt haben.
Ja, ganz gerne. Sehr, sehr gern.
Genau. Okay, cool. Dann noch Happy Evening und so und ne, pass ja, auf dich auf.
Ich auch. Genau, du auch. Auf dich. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Jetzt hatte ich gerade noch die Teetasse in der rechten Hand.
Das ist nicht schlimm.
Aber ich habe es rechtzeitig bis zur Maus geschafft. Okay. Also wenn du irgendwelches Schlürfen hörst oder so, das ist Tee.
Bei mir ist das andere Flüssigkeit aus der Flasche.
Ja, Pepsi Max, richtig?
Fast. Selbst aufgegossene Pepsi Max.
Das klingt eklig.
Ja, ich weiß. Die haben einen Sirup ausgebracht und das ist der.
Aha.
Mit Wasser.
Aha. Das klingt immer noch eklig.
Ist es aber nicht.